Ja, wir können. Wir können.
Frau Alex, Ihr Einsatz.
Attacke.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 108. Eintracht Frankfurt Podcast-Ausgabe. Mein Name ist René, zu meiner Rechten mit dabei die Alex.
Hallo.
Und zu meiner Linken der Marvin.
Hey, yo.
Ja, heute in einer etwas geänderten Atmosphäre und ohne Livestream. Wir haben uns gedacht, Bühne ist das, was uns im Programm noch fehlt. Deswegen wir heute Abend live beim Webmontag Frankfurt auf der Bühne. Wir haben 30 Minuten Zeit, um über verschiedene Themen zu sprechen. Und ich glaube, das fällt uns echt schwer, uns zu kurz zu fassen.
Das ist viel zu kurz.
Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Punkte gegen Bayern hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, oder?
Nee, geklappt hat es nicht, aber ich meine, wir waren ganz schön knapp dran.
Das ist halt der Punkt, der so ein bisschen ärgerlich ist. Ne? Also auf der einen Seite kannst du halt sagen, gegen Bayern kannst du mal verlieren. Wir haben uns nicht so blamiert, wie es der HSV getan hat. Ja. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, da wäre halt echt ein Punkt drin gewesen. Eigentlich wären sogar drei drin gewesen.
Nein, drei Punkte wären niemals drin gewesen, weil das hätten sie sich dann schon nicht nehmen lassen, die Bayern. Aber ein Punkt, weil hättest du zu früh einen Ausgleich gemacht, da wäre die Sache schon wieder verschwommen. Aber wir hatten in der 80. bis zur 90. hatten wir die ganze Zeit Druck aufgebaut und du hast einfach gemerkt, die Bayern wollten ja auch nicht. Ich habe getwittert, die Bayern bei 70% haben die Eintracht auch nicht mehr kontrolliert in den letzten 20 Minuten. Und ehrlich gesagt, genau so war es.
Ja, aber die Frage ist halt, ob sie es nicht wollten oder ob sie es nicht konnten.
Weil sie wollten nicht.
Nee, ich hatte das Gefühl, sie hatten die Lust verloren nach dem 1-0. Da hast du echt gemerkt, da haben sie einen Gang zurückgeschaltet. Ja, aber dann ist die Eintracht nochmal gekommen. Wir haben das System mehrfach umgestellt, wenn du gesehen hast, wenn wir angegriffen haben. Wir haben teilweise mit 4-5 Offensivspielern gespielt, die in der Dreierkette vorne mit 2 Stürmern nach vorne gegangen sind. Ja. Und da kam meiner Meinung nach der FC Bayern nicht mehr mit zurecht.
Nee, das auf jeden
Fall. Die haben ja auch versucht, nochmal einzugreifen, indem sie einen Ribéry eingewechselt haben. Aber der war total ausgeschaltet.
Auf jeden Fall, du hast es aber auch gemerkt. Ich meine, bei Twitter war dann spielverlagerung.de oder so.
Das war ein sehr geiler Bericht.
Ja, die ja Federn auch gelobt haben, weil das System immer wieder verrückt wurde. Ist auch jeder von uns nach vorne gegangen, aber jeder mit einer anderen Position. Das war schon ein intelligentes System im Endeffekt. Die Taktik, die taktische Ausrichtung hat wunderbar funktioniert. Und die Bayern, nicht mit 100%, haben es nicht mehr geschafft, die Eintracht dann wirklich richtig zu kontrollieren. Und die letzten 20 Minuten waren eigentlich so, dass du wirklich einen Punkt hättest mitnehmen müssen.
Gar auf jeden Fall. Frage. Also da ist nochmal ein richtiger Ruck durchgegangen. Und wer da rausgestochen ist, war auf jeden Fall der Sebastian Jung. Ich weiß nicht, ob es an der Kapitänsbinde lag, ob es an der Vertragsverlängerung lag. Also der hat echt grandiose 20 Minuten gespielt, immer wieder vorne präsent gewesen und genau das gemacht, was ich ihm bislang immer abgesprochen habe, seine Offensivqualitäten gezeigt.
Aber auch Inouye hat um einiges besser gespielt als in den Spielen davor, fand ich.
Du kannst sowieso fast gar keinen Spieler negativ rausnehmen.
Nein, um Gottes Willen.
Selbst ein Russ, und ich meine, die ständigen Zuhörer wissen, dass ich Russ immer kritisiere, aber Fakt ist, für mich hat Russ ein richtig geiles Spiel gemacht. Defensiv, vor der Abwehr, nicht in der Verteidigung, wo du Angst haben musstest, sondern defensives Mittelfeld. Du hast gemerkt, er hat mehr Sicherheit, er hat ein paar Fehler reingebaut, aber es war sein bestes
Spiel, der Elfer,
was er seit Jahren gemacht hat.
Also ich bin ja froh, dass Alaba angetreten ist, weil da weiß man ja, der trifft nie einen, aber das war ja selten dämlich.
Ja, das natürlich war das dämlich, aber okay, das musste ihm auch zugestehen und ich meine, das ging ja auch nicht rein. Ja? Und außerdem, ob das wirklich Elfmeter war, ja, wir hätten geben können, aber ich meine, wie gesagt, die Eintracht hat auch keinen Elfmeter bekommen. Ne?
Ja, also man konnte ihn geben. Er hat
man
ganz
musste
klar
ihn
unten,
geben.
Nee, ich finde, den musste man nicht geben. Er hat ihn unten an der Fußsohle berührt, ein bisschen dramatisch auch gefallen. Man kann ihn geben, das ist schon okay. Ich gebe dem Russ da auch nicht so ganz die Schuld. Was du gemerkt hast,
ist,
er musste,
nicht,
ins Spiel, musste ins Spiel ein bisschen reinfinden. Die ersten 10 Minuten war mir auch nicht so ganz klar, wo er seine Position sucht, weil er sehr, sehr defensiv gespielt hat. Der Rode ist immer wieder mit nach vorne gegangen, das hat er am Anfang gar nicht gemacht. Für mich hat er fast so ein bisschen als dritter Innenverteidiger gespielt und hat nachher auch mit der Auswechslung vom Lanić sein Spiel erstmalig richtig umgestellt und da war er für mich der defensive Mittelfeldspieler.
Also, aber guter Punkt, den du jetzt ansprichst, die Sache mit Lanić, was war das? Ich fand es ziemlich heftig, weil ich glaube, Lanić war ja auch nicht verletzt und so,
nee,
sah
nicht
richtig zufrieden
der
aus.
Der war überhaupt nicht verletzt und der war angepisst bis zum geht nicht mehr, aber...
Ja, aber zu Recht.
Natürlich.
Also was waren denn seine Aufgaben, die er hätte machen sollen? Er hat kein Kopfballduell gewonnen.
Nee.
Er hat Fehlpässe gespielt ohne Ende. Mir war nicht klar, wo er aufgestellt ist.
Und das Krasseste war ja, dass er, wenn die Eintracht mal offensiv gespielt hat, er es nicht gebacken bekommen hat. Er war ja nominell, glaube ich, offensiver Mittelfeldspieler. Hat es nicht gebacken bekommen, in diese Passwege reinzugehen. Das hast du ja gemerkt. Es waren ja einige Angriffe, die durch ihn fehlgeschlagen sind.
Ja.
Muss man sagen, eigentlich okay. Und Celozzi hat für mich die ganze Angelegenheit zwar relativ ja, schon souverän gespielt, aber auch unbedeutend im Endeffekt. Ne? Das musst du schon sagen. Also Celozzi hat sich eingefügt, aber nicht mit großartigen Akzenten.
Weiß ich nicht. Also der Doch, Wechsel auf von Lanić auf Celozzi, also der hat meiner Meinung nach das ganze Spiel belebt. Ja. Der Celozzi ist immer wieder mit nach vorne gegangen. Der hat auf der rechten Seite, es ging vorher nichts über rechts, gar nichts. Okay. Ich saß auf der Gegentribüne, das heißt, ich hatte halt die rechte gerade direkt vor mir und da war einfach nichts. Wenn was ging, war es über links.
Alex, sitzt du nicht normalerweise woanders?
Ja, da reden wir jetzt mal nicht drüber.
Was soll das? Warum sitzt du woanders?
Man muss ab und zu mal Prioritäten im Leben setzen. Oha. Und da kann man auch mal auf die Gegengrade
Blickwechsel gehen. Ändern und ja, so weiter.
Ja, der war doch bestimmt irgendwie so ein Bayern-Fan. Ja, war doch bestimmt dafür verantwortlich.
Können wir jetzt mir zurück zum Spiel kommen? Nee, mein Privatleben
ich insistiere, ja. Na gut. Such dir ein anderes Thema aus.
Celozzi, für mich ganz klar auch der Gewinner der Rückrunde. Also der hat sich richtig ins Team eingefunden, ja, der schon. Gefällt mir total und ist der einzige Spieler, der die Rückrunde deutlich besser abgeschnitten hat wie die Hinrunde. Karim Mahmoud ist nicht mehr erste Wahl, wenn es darum geht, wer ist der...
Gott, Karim Mahmoud war der einzige Spieler, der an diesem Tag wirklich Kacke gespielt hat von der Eintracht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also Karim Mahmoud, der hat zwar viele Laufwege gemacht, der hat zwar viel probiert, aber das ist der ungefährlichste Stürmer, den wir jemals hatten. Ich erinnere an Zumo. Zumo hat selbst gegen die Bayern ein Tor geschossen. Ja? Aber selbst ein Ocean ist gefährlicher, wenn er nur da steht. Aber der Karim Mahmoud, meine Güte, das fand ich ja richtig grauselig. Also, dass der da überhaupt gespielt hat, dass der überhaupt so lange gespielt hat, das habe ich nicht verstanden. Also, bei allem Respekt. Für das Spiel überhaupt nichts.
Was war denn der Grund, warum er Lakic nicht früher gebracht hat?
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist Lakic einfach nicht fit genug, aber Fakt ist, dass als Lanić reinkam. Was? Ich habe irgendwas gehört, vielleicht. Naja, keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass Lanić für mich eigentlich besser gepasst hat im Endeffekt.
Lakic.
Lakic.
Ja, genau. Lanić, Lakic. Also, den hätte ich von Anfang an gebracht. Also habe ich schon bei der Aufstellung nicht verstanden, ja, warum wir den nicht von Anfang an gebracht haben. Der hat ein gutes Spiel gemacht und nach der Einwechslung war es auch super. Ja. Vielleicht mein Highlight vom Spiel, Marc Stendera.
Saugeil. Oh,
ja. Ey, was hab ich mich gefreut, Jahre. Dass er im Kader war und als er dann auch noch gewechselt hat und er reinkam, war die Freude perfekt.
Highlight seiner Karriere, aber genau das ist das, was er braucht, weil du musst überlegen, Stendera hat die ganzen letzten Trainings wirklich gut bestritten, wird ja sehr gelobt, viel besser als Kittel zum Beispiel, Kittel, den man immer gesehen hat, oh, das könnte demnächst ein gutes Talent werden, der auch den Durchbruch schafft. Stendera hat ihn schon überrundet und mit dieser Einwechslung gegen die Bayern hat er damit ein verdientes Lob bekommen.
Absolut, vor allen Dingen, der hatte auch null Respekt, egal wer ihm gegenüberstand. Der hat gegen Lahm gespielt, der hat gegen Ribéry gespielt, der hat den die Bälle abgenommen, der hat echt eine
und
super...
Und zwei Kämpfe
super,
gewonnen. Genau. Ja. Richtig
der
geil.
Der hat eine richtig super Partie gemacht, richtig der gut. hat sich eingefunden in ein System, was wirklich taktisch geprägt war, was mit Sicherheit nicht einfach zu spielen war durch die permanenten Positionsänderungen und von daher, also der hat ein fettes Sonderlob verdient.
Ja, ich fand sowieso, dass dieser Spielwechsel zwischendrin äußerst gut funktioniert hat. Also mir ist das während des Spielschauens so nicht direkt aufgefallen. Nur durch dieses Lesen von diesem Blogartikel danach und dem nochmal drüber nachdenken und so ein paar Wiederholungen schauen, ist mir das überhaupt aufgefallen. Also da fand ich sowieso, dass die ganze Mannschaft in Summe da sehr ordentlich gespielt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also mir fällt es als Zuschauer natürlich nicht auf. Ne? Also wenn du im Stadion sitzt, da sehe ich nicht, dass das System 780 Mal gewechselt hat. Ich erkenne, ob wir jetzt, keine Ahnung, Spieler ausgewechselt haben, in der Raute spielen oder mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Also was die da in dem Bericht rausgearbeitet hatten, auch mit den ganzen Szenen, die sie nochmal aufgemalt haben, das fällt dir natürlich als Zuschauer und vor allen Dingen als Fußballlaie, wie ich es bin, überhaupt
nicht
auf.
Und im Stadion fällt dir das erst recht nicht so auf. Gerade in der, ich weiß, wir waren wieder im 42er, ich meine, dann siehst du das nicht. Und außerdem wirst du von Emotionen getragen. Aber, das will ich auch nochmal sagen, die Stimmung war mega geil am Samstag, das muss man auch mal sagen. Ich habe in den letzten Wochen eigentlich schon so gefühlt, gerade nach dem Stuttgart-Spiel, da war schon ein kleines Down, aber das war jetzt richtig gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was halt auch wieder da war, war diese ganze Europastimmung, die in den letzten Wochen so ein bisschen abgeflacht war.
Total sinnlos Euphorie, aber war super.
Euphorie ist nie sinnlos.
Banner, so viel selbstgemachte Sachen, die Ultras hatten ja vorher dazu aufgerufen, was zu basteln und so, Sachen mitzubringen, hat echt super geklappt. Haben viele Leute was gemacht, es kamen total viele Banner an den unmöglichsten Stellen im Block mit hoch, war echt geil.
Aber auch ein Fahnenmeer, da reg ich mich ja auch ein bisschen immer auf, weißt du, ich stehe da in meinem 42, ich bin ja nicht so groß, ne? so gefälscht 1,80 Meter, ne? Und dann denkst du, oh, jetzt willst du aber mal das Spiel sehen, ne? Und dann gibt es dann immer auf der rechten Seite, gibt es dann immer so eine Flagge, die ist komplett hoch und dann denkst du, oh, jetzt kommen die aber auf unser Tor und dann siehst du nichts, ne? Da reg ich mich schon ein bisschen auf, aber eigentlich ist es schon geil, dass du dieses Fahnenmeer dann überhaupt hast, ne?
Ja. Ich finde allerdings, wenn es heißt, die Ultras haben aufgerufen, was zu basteln, klingt das so ein bisschen nach Kindergarten.
Findste.
Finde ich.
Nee, gut, aber immer noch ein besseres Bild, was sie abgegeben haben, wie das, was die Bayern-Fans abgegeben haben. Was ich gut finde, was auch nach dem Spiel mal ein bisschen
aufgeht. Die Kettenraucher?
Ja. Ja. Pyrotechnik.
Unglaublich.
Also Hoeneß reißt die Klappe auf bis zum Gehtnichtmehr. Bruchhagen hätte seine Fans nicht im Griff, bla bla bla.
Das ist genau der
Wer
Punkt.
Wer macht denn in jedem genau Auswärtsspiel irgendeine Pyro-Scheiße? Das ist doch der FC Bayern. Und die wollen sich hinstellen als die Saubermänner der Nation. Ja, arschgeleckt.
Du weißt ja noch, Arsenal Champions League, da ging es genau. richtig rund. Und jetzt bei uns viermal hintereinander. Ich glaube, ich habe gezählt, es waren viermal, drei, ich kann nicht so genau. gut zählen, drei, viermal, irgendwas auf jeden Fall.
Ja.
Und da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, was soll das denn? Ich habe euch schon überlegt, hey, wir haben jetzt mit null Punkten sind wir jetzt hier rausgegangen. Eigentlich können wir beantragen, dass die uns die Punkte schenken. Ja? Aber ja. wollen wir ja nicht. Dazu sind wir auch politisch.
Ja, und vor allen Dingen, das Schlimme ist, wir sind ja immer noch auf Bewährung beim DFB und unter strenger Beobachtung. Und wer zahlt denn jetzt für die ganze Scheiße, die Bayern-Fans da veranstaltet haben?
Das geht doch alles wieder auch zu unseren Lasten.
Und von daher, ja.
Ich weiß nicht. Hat mich ein bisschen aufgeregt. So der einzige Downer vom ganzen Spiel. An sich emotional geladen. Gutes Spiel von der Eintracht gewesen. Ich muss auch sagen, wir haben ja die ganze Zeit auch gesagt, ja, ein Rode hat mit ein momentan so einem Down. Rode hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Das muss man mal sagen. Auch ein Altener Inui hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der Inui, der so einen Schuss hat, wie so direkt aus dem Kindergarten. Seien wir doch ehrlich, ja? Also ich meine, der dribbelt drei Leute aus und dann schießt er, wie so eine Sandfigur will er kaputt schießen oder was. Und das kriegt er noch nicht mal hin, ja? Hat einen genauen Schuss, aber der ist so langsam, ja? Aber er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja,
und wäre es einmal definitiv. Ein bisschen platzierter gewesen, wäre das auch ein Ding gewesen.
Wie liegen wir denn in der Zeit, wo wir gerade eben noch so bei Fanthemen waren?
Wir liegen gut.
Ja, dann kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Bei der Choreo letzte Woche der Mainzer, die ja im Moment ihr irgendwie 100-jähriges oder 108-jähriges...
Geht mir gut ab.
Saugeil.
Ja.
Weltklasse-Aktion der Ultras. Die Mainzer haben eine Choreo durchs gesamte Stadion geplant. Hatten extra professionelle Aufnahmeteams bestellt, die Fotos machen, damit die Choreo auch hinterher werbewirksam benutzt werden kann und so weiter. Und es haben sich eine Ultra-Gruppierung von Frankfurt ins Stadion eingeschmuggelt.
Die Honduras-Gang. Ich hatte noch nie zuvor was von gehört.
Die komplette Choreo einfach mal durch ein Banner, was sie mit hochgerollt haben, was kein Mensch mitbekommen hat, was jetzt auf allen Fotos zu sehen ist, komplett versaut haben. Also saugeile Aktion. Viele Grüße nach Mainz.
Ja, ich fand es ja so lustig. Das wurde ja insgesamt auch relativ positiv aufgefasst. Natürlich jetzt nicht unbedingt von den Mainzern, aber grundsätzlich schon. Aber ich appelliere an die Wortwahl. Aber trotzdem, ich fand geile Aktion. Ja.
Saugeile Aktion.
Aber das wird nicht ungesühnt bleiben. Also beim nächsten Spiel, es ist ja dann noch Heimspiel gegen die Mainz. Nee, Auswärtsspiel.
Ja, aber weißt du, woran auswärts, das liegt, wo auswärts. Du gerade sagst, 42er Block gestanden, hast du überhaupt eine 42er Karte? Das passiert nämlich durch die Jungs, die immer reinkommen und sagen, hey, kannst du mal kurz mit mir deine Karte tauschen? Ich muss hier in den Block rein.
Da steht ein Synonym von mir, das ist doch jetzt egal.
Kommen wir mal wieder zurück auf das Spiel gegen die Bayern.
Ja, genau.
Ich fand, diese Geschichte mit dem Pyros war jetzt nicht der einzige Downer. Die Geschichte mit diesem fragwürdigen Elfmeter fand ich eigentlich noch den größeren. Da müssen wir definitiv drüber sprechen. Ich sag, es war Elfmeter. Sämtliche Wiederholungen sagen auch, es war Elfmeter. Der Einzige, der gesagt hat, war kein Elfmeter, war Dante.
Und das ist genau das, was ich immer sage. Es ist genau das Problem. Bei uns, wir haben so viele freundliche Spieler. Uns fehlt ja sowieso ein bisschen so die Arschlochigkeit eigentlich. Ne? Aber, ja doch, es ist schon so. Guck mal, der Oka Nikolov, ja, wenn der Ball aus ist. Ja, natürlich war der aus, ist kein Problem. Ja, könnt ihr ruhig Ecke machen in der 90. Minute. Aber hier beim...
Ja, weil Dante, er weiß, dass er ein geiler Torwart ist.
Ja, natürlich. Aber ja, das finde ich auch vollkommen okay. Aber dann musst du dieses Fairplay-Ding auch komplett durchziehen.
Ja.
Und der Dante in 1:1... Oh, gesetzt den Fall, wir hätten den Elfmeter überhaupt reingemacht. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten, keine Ahnung. Ja? Aber gesetzt den Fall, ein 1:1 hätte ihn überhaupt nicht geschadet. Aber da sagt der Dante, wird gefragt vom Schiedsrichter und gibt sich nicht die Mühe, ehrlich zu antworten. Was soll das?
Ja, das ist halt auch die Frage, wie die Frage gestellt wurde. Darüber haben sie nämlich am nächsten Tag im Doppelpass ein bisschen philosophiert.
Och, im Doppelpass.
Dass du Doppelpass guckst, ja?
Ja, guck ich. Immer
okay.
noch. So, da haben sie darüber diskutiert und das Problem ist halt einfach, es gibt ja nur Elfmeter, wenn es ein absichtliches Handspiel war.
Ja.
Ist es jetzt ein absichtliches Handspiel gewesen, ja oder nein? Wurde der Dante gefragt, hat der Ball deine Hand berührt? Und er sagt, nein, es ist absolut entgegen Fair Play und einfach gelogen. Wurde er gefragt, war das ein absichtliches Handspiel? Und er sagt, nein, dann kann das sogar eine ehrliche Antwort gewesen sein. Aber gebe ich denn die Verantwortung, zu entscheiden, war es ein Elfer oder nicht, gebe ich die Verantwortung dem Spieler? Das ist doch Bullshit.
Aber
was fragt der Meier denn da?
Ja,
der hat einen Linienrichter, der hat selber Augen im Kopf. Was muss ich denn da einen Spieler fragen?
Also wenn der Schiedsrichter wirklich fragen würde, wäre das ein absichtliches Handspiel, dann gehört er für mich genauso auf den Mond geschossen.
Was fragt er denn da überhaupt? Also sein Linienrichter hat ihm eindeutig angezeigt, dass es Hand war.
Wobei du ja sagen musst, die Schiedsrichterentscheidung hat sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel gezogen, denn am Ende des Tages hat der Schiedsrichter wirklich nicht für uns gepfiffen. Ja?
Nee, überhaupt nicht, weil der hat einfach Schiss gehabt, irgendwas zu pfeifen. Weil er wusste ganz genau, es geht um die deutsche Meisterschaft, pfeift da irgendwas, kriegt der Hoeneß wieder seinen roten Kopf, der Heinkes hat einen.
Aber trotzdem, am Ende des Tages kannst du sagen, Elfmeter hätte es ganz klar geben müssen und da muss der Dante auch diese, guck mal, hey, Dante, das ist ein scheiß unbedeutendes Ligaspiel. Wenn du das in der Champions League machst und nicht dann ist es nochmal was anderes. Aber das ist ein scheiß unbedeutendes Ligaspiel. Und wenn die Eintracht einen Punkt mehr hat, der nicht eingeplant ist, dann könnte uns das schon wirklich helfen. Und Dante und den Bayern hätte es nicht geschadet.
Ja, nee, das auf jeden Fall. In Summe überhaupt nicht. Uns hätte der Punkt echt geholfen. Und ich sag mal, für die wäre es sogar vielleicht von Vorteil gewesen oder schöner gewesen, wenn sie ihre Meisterschaft nicht bei uns im Stadion, sondern zu Hause im eigenen Stadion hätten feiern können.
Du, die sind souverän Meister geworden, aber eine Woche später wäre auch okay gewesen, weißt du?
Absolut. Absolut. Wie gesagt, für uns, der Punktverlust tut enorm weh, weil alle anderen haben ja dann doch irgendwie so ganz ordentlich gespielt. Ich habe gestern mal in die Tabelle geguckt, bis Platz 11 runter ist das jetzt alles verdammt eng. Also da sind nur 4 Punkte dazwischen.
Es ist scheiße eng, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich bin froh, dass die Mainzer nicht gewonnen haben, weil sonst würden die uns wieder ganz schön im Nacken hängen. Ja. Ja. Die spielen aber auch keine gute Saison. Also es gibt so viele Mannschaften, die keine gute Saison spielen. Guck mal, Hamburg ist auch nicht so weit entfernt. Okay, die haben jetzt wieder verloren. Aber wenn du überlegst, was Hamburg eigentlich schon für eine Grütze die Saison zusammengespielt hat, hat sich mit 20 Millionen dann irgendwie verstärkt. Meine Güte, dass die überhaupt noch diese Chance haben, europäisch zu spielen, das kann ich nicht begreifen.
Ja, aber das ist doch genau das Gleiche mit Schalke, ne? die jetzt zwar vor uns stehen, aber ja, die auch eine richtig beschissene Phase hatten. Die haben jetzt ein paar Punkte nochmal eingesammelt, aber also der Zug ist noch nicht abgefahren und ich glaube auch, dass das Spiel gegen Bayern nochmal ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein gebracht hat.
Muss es auch.
Wir haben auf Schwegler verzichtet, wir haben auf Meier verzichtet.
Das ist krass und du hast nicht gemerkt.
Und du hast einfach, ja, es war echt ein super Spiel, das Ergebnis war noch besser wie im Hinspiel. Hör auf, an dem Mikrofon rumzufummeln.
Du bist ganz nervös? Das ist uns vorhin schon aufgefallen. Ne? Aber gut, ein anderes Thema. Ja.
René, beim Veröffentlichen Explicit Content?
Ich lege einfach so einen Spaß.
Mach einfach weiter, das war gerade so ein gutes Thema.
Ich bin ganz raus.
Nein, aber es ist so. Guck mal, du hast nicht gemerkt, dass 3 wichtige Spieler, 3 Schlüsselspieler bei der Eintracht gefehlt haben. Das ist schon grandios. Ja. Die Mannschaft hat durch Leistung und Willen genau das kompensiert. Natürlich haben die Bayern nicht 100% gespielt. Natürlich, am Mittwoch geht es wieder ein wichtiges Spiel gegen Juve. Die wollten vielleicht auch nicht gewinnen. Aber es war einfach so ärgerlich. Und wir haben wirklich gut gespielt und das musst du mitnehmen. Jetzt gegen Augsburg wird das ein komplett anderes Spiel und es wird ein total beschissenes Spiel.
Augsburg wird extrem schwer. Ich meine, man hat es ja am Wochenende gesehen, die haben gegen Dortmund zwischenzeitlich geführt. Also Augsburg spielt keine schlechte Rückrunde, nein, die spielen sogar eine verdammt gute Rückrunde.
Gut, also dieses Dortmund-Ding, das muss man halt auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ne? Also die sind halt im Vergleich zu den Bayern schon mit einer wirklichen B11 aufgelaufen.
Ja, aber trotzdem musste auch gegen
Augsburg nicht kleinreden. Ja. Also Augsburg ist auf jeden Fall kein zu verachtender Gegner. Die haben letztes Jahr schon eine geile Rückrunde gespielt. Das ist einfach eine Mannschaft, die nur Rückrunde kann, Hinrunde eben nicht.
Drittbeste Rückrundenmannschaft, oder?
Ja.
Ich meine, das musst du schon mal sagen. Das ist schon grandios, was Augsburg für eine grandiose Rückrunde mit begrenzten Mitteln spielt. Die spielen keinen schönen Fußball. Die haben aber in Hamburg genauso wie wir auch gewonnen.
Ja.
Und die haben das nicht gemacht, weil sie einen wunderbaren Hurra-Fußball gespielt haben, sondern haben natürlich gut defensiv gestanden, haben ein Eckballtor durch den Kopfball dann gemacht, okay, das läuft. Aber so gewinnst du deine Punkte, wenn du im Abstiegskampf bist. Die haben diesen Willen, diesen unbedingten Willen, den Hoffenheim zum Beispiel hat lange vermissen lassen. Jetzt kommt es auch mit dem Gisdol, der anscheinend wirklich guter Trainer ist. Ich kann das nicht hundertprozentig beurteilen. Bin aber ziemlich überzeugt, dass Hoffenheim jetzt auch nochmal da unten mitmischt. So richtig. Im positiven Sinne. Augsburg wird jetzt um die Punkte kämpfen müssen. Scheiß Spiel.
Ja, das auf jeden Fall. Definitiv, also die haben halt wirklich viel zu verlieren. Die werden alles in eine Waagschale schmeißen. Die werden kämpferisch an das Ganze rangehen. Das Ganze findet in Augsburg statt.
Auch saure Gurkenzeit, 17.30 Uhr Sonntag wieder. Was ist denn das hier?
Sonntagskacke geht mir mittlerweile richtig
Mann. Also ohne Scheiß, wir spielen doch nicht erste Bundesliga, damit wir Sonntag um 17.30 Uhr Fußball spielen können.
Genau.
Bin ich hier in England oder was?
Ich raste aus. Ich mich gefreut habe, endlich wieder aus dieser scheiß zweiten Liga raus zu sein. Und nein, das ist jetzt das sechste Spiel.
Es kommt mir vor, als wäre es jedes Spiel. Ich meine, weißt du, letzte Woche hast du dich komplett gefreut. Geil, Samstag, Bayern München, 15.30 Uhr, Samstag, beste Uhrzeit. Aber jetzt schon wieder Sonntag. Ich raste aus. Und dann wieder Freitag bestimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Fürchterlich. Und das Problem ist, wir sind dann unter Zugzwang, weil die ganzen anderen Mannschaften werden davon mit Sicherheit gepunktet haben. Und wir müssen dann versuchen, 3 Punkte zu holen. Weil sonst sind wir, wie der René richtig gesagt hat, auf Platz 10 oder 11 in 2 Spielen.
Genau, egal wie die anderen Spiele ausgehen, die an dem Spieltag noch laufen, wir müssen einfach 3 Punkte holen. Also Augsburg ist ein Pflichtsieg, die 3 Punkte müssen auf jeden Fall her. Egal wie schwer das wird, egal wie sehr die kämpfen, da müssen wir echt Gas geben.
Du musst ja die 3 Punkte holen, weil du genau weißt, dass du gegen Schalke in Frankfurt nicht unbedingt mit Punkten rechnen kannst. Aber die Hütte brennt auf jeden Fall, nachdem was in den letzten Wochen passiert ist. Aber du kannst einfach nicht mit 3 sicheren Punkten rechnen. Und deswegen brauchst du Augsburg.
Aber du kannst jetzt doch nicht erlauben, weder gegen Augsburg noch gegen Schalke noch gegen Mainz jetzt Punkte zu lassen. Du musst alle 3 Spiele gewinnen, ansonsten ist das Thema doch für uns sowieso durch.
9 Punkte aus 3 Spielen klingt gut, aber gegen Schalke? Wirklich?
Es muss.
Es muss, ja.
Es muss.
Ja, wie gesagt, das Stadion wird kochen. Und wenn du dann German Jones wieder in der Aufstellung von Schalke hast, da brennt unser Stadion sowieso. Ja, und dann noch mit Horst Held, der wird sowieso kein Heroes Welcome bekommen. Aber Fakt ist, es wird schon sehr, sehr schwer. Aber wir müssen uns erstmal auf Augsburg konzentrieren, weil wenn wir das Spiel nicht gewinnen, wenn wir da keine 3 Punkte holen, ist Europa gegessen, endgültig.
Eben. Was schätzt ihr denn aufstellungsmäßig gegen Augsburg?
Ja, das kommt darauf an, wie jetzt die ganzen Verletzten zurückkommen. Ne? Also Schwegler, Schambeinentzündung, kann eine langwierige Sache sein. Ja. Meier, Muskelfaserriss, kann man auch nicht unbedingt damit rechnen. Müssen wir halt morgen mal im Training abwarten, wer alles wieder fit ist, wer mittrainiert, wer wenigstens mal ein bisschen läuft. Und ansonsten, ja, gegen Augsburg wird er auf jeden Fall nicht so die Ausrichtung bringen wie gegen Bayern.
Kannst du gar nicht.
Nee.
Es wird grundsätzlich anders. Aber natürlich, wir werden den einen oder anderen Spieler wieder zur Verfügung haben und werden dann schauen, wie es läuft. Ne?
Ja, also ich denke, also auf jeden Fall, wenn Schwegler und Meier weiter draußen bleiben, das Lanisch-Experiment ist gescheitert.
Ja,
das,
auf jeden Fall.
Das können wir jetzt endlich mal abhaken. Der hat noch kein einziges Mal 90 Minuten durchgespielt.
Hat auch die Joker-Rolle eigentlich ein bisschen eingebüßt. Ne? Ja. Das ist scheiße. Ja. Tut mir auch leid für ihn. Im Endeffekt war er ein ganz guter Ersatz. Aber du siehst, es ist kein gleichwertiger Ersatz und das ist wieder das Problem, was du am Ende des Tages hast.
Ja.
Ich weiß nicht, wie wir gegen Augsburg spielen. Wir müssen auch erstmal sehen, dass wir in der Defensive gut stehen. Weil Augsburg, das wird ein schlechtes Spiel. Das wird kein schönes Spiel. Ich gehe davon aus, dass es ein enges Ding wird und wenn wir Glück haben, gewinnen wir das mit 1-0. Aber das wird kein Feuerwerk von uns.
Nee. Gehe ich also zumindest von aus. Also ich bin ja von der Aufstellung immer wieder ein Fan davon, den Jungen ins defensive Mittelfeld zum Rode zu stellen, Celozzi hinten rechts spielen zu lassen, vorne mit einem Lakic direkt zu starten und den Aigner auf der rechten Position zu passen. Also ist ja nach wie vor so ein bisschen mein Favorite. Wie ich Meier ersetzen will, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, oder du gehst halt doch wieder auf die Raute und sagst einen Celozzi auf rechts und schiebst einen Aigner weiter nach vorne.
Ja, kannst du natürlich auch machen. Eine andere Option wäre, die Seite so zu belassen, wie ich es eben gesagt habe. Und dann könntest du natürlich auch einen Inui wieder auf der 10 spielen lassen und bringst einen Stendera auf links.
Wäre mal eine ganz neue Variante. Hatten wir so in der Art und Weise noch nicht.
Kannst du riskieren, die Außen von Augsburg sind nicht sonderlich stark. Die stehen eher in der Mitte relativ gut mittlerweile. Ja. Auch mit Daniel Bayer. Daniel Bayer ist einer der größten Spieler von Augsburg, auf die du aufpassen musst. Auch, ich weiß nicht, ist unser Ex-FSVler, ist der momentan fit? Der Mölders, ist der fit?
Ich weiß nicht, also letzte Woche war er nicht fit. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt.
Da musst du auch auf den aufpassen. Das ist zwar ein Rumpelfußballer, aber der weiß wenigstens, wo das Tor steht. Ja, das wird uns ja auch ganz gut zu Gesicht stehen momentan.
Das Ding ist halt, wir haben halt keine großen Leute vorne mehr. Ne? Ja. Also wenn du wirklich so spielst, der Stendera ist, wie hast du es eben genannt, ein verkappter 1,80er. Der müsste so in etwa deine Größe haben.
Ja.
Inui streiten sich die Geister noch
auch
immer.
Auch mein Gewicht.
Nee, der hat doch jetzt abgenommen, oder?
Hey.
Inui streiten sich die Geister immer noch, ob er 1,67 hat oder nicht.
Ja.
Aigner auch knappe 1,80.
Ja, niemals. Ja, nee, klar.
Musst du irgendwie ein bisschen für Größe vorne sorgen, aber da hast du
halt musst du einen Lakic halt reinsetzen. Der musst du halt sehen, dass der Lakic vorne, genau so ist es, du hast nämlich vollkommen recht, du musst wieder die Flanken nach außen, von außen reinschlagen und musst hoffen, dass es läuft, weil ganz ehrlich, die Torhüter von Augsburg, die sind alle nicht schlecht, aber die kannst du alle schlagen, weil die in der Strafraumbeherrschung nicht hundertprozentig sind. Da geht was.
Es ist halt wirklich die Frage, wie fit Lakic jetzt schon ist, ob er dann müssen wirklich wir sehen, von Anfang an kann. Ich will eigentlich den Matwun da nicht nochmal sehen, aber das sagen wir jetzt auch schon gefühlt seit Wochen, Monaten. Das haut nicht so richtig hin. Ihr lenkt mich ab, wenn ihr jetzt bei hier mit dem komischen Mikro rumspielt.
Ja, nein, mach weiter.
Okay.
Aber ganz ehrlich, die Alex hat es eigentlich fast eben nur so nebenbei angesprochen. Sebastian Jung hat den Vertrag verlängert. Das ist doch mal eine richtig geile Aktion.
Das war für mich die positivste Nachricht vom Wochenende. Er hat jetzt nicht lange verlängert, um ein Jahr bis 2015. Aber was für mich der wichtigste Faktor ist, ist, dass diese fixe Ablösesumme
da raus ist. Die Klausel ist raus und das ist genau der Punkt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ja. Und nicht immer, dass er ein Jahr verlängert hat. Es wurde ja gesagt, mindestens ein Jahr. Also das heißt, er hat eine Option auf weitere Jahre. Fakt ist aber, dass wir nicht mehr diese Klausel drin haben, da kommt ein Verein mit 2,5 Millionen für ihn bezahlen und wir stehen dumm da. Das heißt, jetzt marktgerecht 5 bis 6 Millionen, wenn ihr wollt.
Ja, vor allen Dingen hat sich alle Optionen offen gehalten und hat auf jeden Fall die Tür aufgemacht, dass der Eintracht, egal wie er sich entscheidet, endlich mal Geld in die Kassen reingespült wird.
Und so sieht es nämlich aus, weil das Ding ist ja auch das, wenn die Eintracht nicht diese Entwicklung hat, die wir uns alle erhoffen, und wir wirklich wieder auf Platz 10, 11 rumtun und er aber wirklich sich weiterentwickelt, dann ist es doch ganz klar, dass wir ihn irgendwann abgeben müssen, aber nicht für 2 Millionen.
Was ja auch, was ja auch okay ist. Also er kann ja wirklich gerne gehen. Dann soll er halt bitte nicht zu Wolfsburg gehen, sondern sein Glück irgendwo anders suchen. Aber die Eintracht verdient auf jeden Fall mit und das ist das Wichtigste.
Auf jeden Fall.
Super. Ja, also das ist auf jeden Fall. Und ich denke auch, die Option geht ja nicht nur in seine Richtung, sondern auch in unsere Richtung. Wir können es halt wirklich leistungsbezogen machen. Das hat einen größeren Input zum einen auf den Spieler, dass er sich halt eben da so ein bisschen gepusht fühlt. Das ist auch besser für uns. Und ich sag mal, wir haben für den Trainer ja auch nur für ein Jahr verlängert. Also warum jetzt bei dem Spieler irgendwie mehr?
Naja, am Ende des Tages verdient er auch wahrscheinlich das Dreifache von dem, was er momentan verdient. Also
du kannst davon ausgehen, dass er dann einen ordentlichen Schub bekommen hat, zumindest bei dem, was bei HR Online heute stand.
Ja.
Gehört er jetzt zu den Menschen, die richtig verdienen.
Auf jeden Fall ist er auch vollkommen
okay. 1,5 Millionen habe ich gelesen pro Jahr. Also ohne Prämien.
Und wenn er die Leistung, die er am Samstag gezeigt hat, dauerhaft konservieren kann für die Rückrunde, dann sehe ich eindeutig positiv.
Ja, das definitiv. Anderes Gerücht, bevor wir zu den Tipps gegen Augsburg kommen, weitere Verpflichtungen aus Freiburg, Flum.
Johannes Flum, ja. Genau. Guter Mann, gut defensiv bis zentrales Mittelfeld. Das Problem ist, wir haben im defensiven Mittelfeld eigentlich akzeptable Leute.
Wen? Bis auf Lahnig.
Eigentlich schon.
Ja. Wen?
Hä?
Schwegler und Rode.
Schwegler und Rode.
Okay, wen noch?
Nö.
Genau. Und hey, das ist halt das Problem.
Russ, wenn du ihn jetzt dauerhaft einstellst. Ne? Aber er ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz.
Also Russ ist für mich genauso wie Lahnig Ende der Saison weg.
Ja.
Russ wird sich nicht noch ein Jahr auf die Bank setzen. Dafür hat er jetzt auch schon wieder viel zu sehr die Klappe aufgerissen.
Das ist genau sein Problem. Sein Problem ist ja nicht, dass er scheiß Leistung hat.
Also ich habe ihn nicht mit offenen Armen empfangen, aber ich werde ihn mit offenen Armen wegschicken.
Die Eintracht hat ja die Option nicht gezogen, das kann man jetzt hier auch noch sagen im Endeffekt. Ja, ich meine, 1 Million wäre noch eindeutig zu viel für ihn gewesen. Ich finde eigentlich okay, dass... Wenn du sagst, 500.000 würde auch reichen.
Genau. So, also für mich ist er Ende der Saison wieder bei Wolfsburg. Lahnig ist für mich auch weg.
Ja.
Und von daher brauchen wir eigentlich im defensiven Mittelfeld, in der Breite, wir brauchen Ersatz.
Aber dann musst du dir wirklich die Frage stellen, ob Flum kommt, wenn es nur für die Breite sein soll. Oder ob das schon ein Vorgriff ist für Rode, der vielleicht am Ende der Saison die Biege macht.
Auch möglich. Auf die Option musst du dich auch vorbereiten. Ja.
Dann brauchen wir aber mehr als eine Verstärkung auf der Position.
Dann brauchst du einen adäquaten Ersatz. Das kommt aber dann drauf an, wohin er wechselt. Ob du dann vielleicht einen zurückbekommst. Ich sage ja immer noch, Dortmund ist ein guter Favorit für Rode. Und wenn Rode zu Dortmund geht, wird immer noch Leitner frei. Ja? Musst du sehen. Ja. Aber gut. Aber das ist auch die einzige Personalie, die momentan gerüchtet wird. Oder gibt es sonst noch was?
Ich habe jetzt heute aktuell nichts mitbekommen. Das war jetzt so das Aktuellste, was da... über dieses Internet geflogen ist.
Wie sieht es aus mit diesem Ailton? Nee, das hat sich verdünnisiert, ne? Aber es gibt ja den Rolli hier vom Hertha BSC, der ja eine grandiose Zweitligasaison spielt, aber auch so ein typischer Zweitligaspieler ist. Wenn du dir überlegst, nämlich in der ersten Liga, wahrscheinlich auch unter dem Schatten seines Bruders Raphael, der mittlerweile bei Schalke spielt, auch eigentlich ein ganz guter Spieler ist. Ich denke aber nicht, dass er uns wirklich verstärkt, weil es ist auch kein schneller Spieler. Es ist ein Spieler offensiv im Mittelfeld, der aber einen geilen Schuss hat. Aber einen guten Schuss hat auch Kayo gehabt. Und wir wissen, was aus Kayo geworden ist. Auch
gar nicht so ins Scouting-Profil reinpasst. Ne? Ja, also auch wieder kaum Deutschkenntnisse, schon relativ alt. Da kommt halt nicht mehr viel. Also ich würde mich halt nach wie vor über Verstärkungen aus Bayern freuen. Ich weiß nicht, was die mit dem Emre Can wollen. Dann wäre mal ein Transfer.
Die Frage ist ja auch wirklich, wenn du immer noch die Option hast, international zu spielen und du hast die Möglichkeit auf einen guten Zweitligaspieler, brauchst du da wirklich einen guten Zweitligaspieler? Nein, da brauchst du eigentlich was
Hochklassiges. Das ist genau das Ding.
Von daher glaube ich nicht, dass der da wirklich in das Profil reinpasst.
Aber der ist auch schon zu alt. Also ich würde nicht nehmen, allein weil er die Schnelligkeit einfach nicht hat. Ja. Der hat, wie gesagt, einen guten Schuss, der hat einen guten Freistoß. Das ist schon ziemlich genial, wenn du die Dinger siehst, wenn du dir mal zweite Liga anguckst, dann ist das, was Ronny fabriziert, schon ziemlich gut. Aber es ist nicht dieser Stil, den wir spielen.
Nee, und ich meine, so jemanden haben wir schon auf der Bank sitzen mit Olivier Ocean.
So sieht's aus, ja.
Da brauchen wir dann noch einen.
Nö,
den haben wir nächstes Jahr aber auch nicht mehr auf der Bank sitzen, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Ja, da wird es ja einige nicht mehr geben, auch Lahnig und so.
Ja.
Also Hübners Fußballdiktatur wird weiter fortbestehen und wir werden einen raschen Wandel in unserer Personalabteilung haben. So ist es einfach.
Denk ich auch.
Das war die letzten Jahre schon so und es wird auch die nächsten Jahre wieder so weitergehen, dass du einfach viele Spieler hast, die sich nicht in der ersten Mannschaft dauerhaft etablieren und dementsprechend wieder ausgewechselt werden. Ob man das jetzt gut hält, lasse ich mal dahingestellt sein, aber so wird es sein.
Ja. Also ich glaube, Abgänge werden wir ganze Menge haben. Ich bin mal gespannt, was Hübner da noch so aus dem Hut zaubert an Zugängen.
Für mich das Grausamste, was du mir letztens getwittert hast und wo ich sehr sauer drüber war, ist die Tatsache, dass wir unseren Torwarttrainer noch ein paar Jahre weiter haben werden.
Alter, zwei Jahre Moppes Petz, was ist denn das?
Das kann nur Vetternwirtschaft sein, bei allem Respekt, ja.
Ja gut, vielleicht braucht der Oka noch 2 Jahre, bis er seinen Trainerschein hat.
Das heißt aber im Gleichzug, dass Oka Nikolov nicht direkt danach, nach seinem Vertrag, entweder Torwarttrainer wird oder dass Oka Nikolov uns noch bis, was weiß ich, Anfang 50 zur Verfügung steht.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht will der Anfang noch ein Jahr spielen. Ich meine, ist er am besten Fußballeralter?
Ja, 100.
Also ich habe meine Meinung darüber ein bisschen, also ich bin ja bekennender Oka-Nikolev-Fan, aber...
Du warst auch bekennender Kajo-Fan.
Ja, da erkenne ich Parallelen.
Ja.
Die letzten Spiele waren einfach nicht gut. Also du erkennst halt jetzt, wo du
Oka.
Mal...
Ja, ja, gegen die Bayern war das doch grundsolide.
Okay,
ja.
Aber die waren jetzt nicht gut.
Naja gut, aber Oka-Nikolev hat jetzt auch im letzten Spiel gegen die Bayern nicht sonderlich viel zu halten bekommen. Da gab es eine Sache, da sah natürlich die ganze Abwehr blöd aus mit dem Schweinsteiger, aber am Ende des Tages hat er nicht viel auf dem Kasten bekommen. Ja,
willst du das,
gegen Fürth war es nicht so der Wahnsinn, da gebe ich dir vollkommen recht, aber gegen Bayern kannst du nichts sagen. Ja.
Ja, aber noch ein Jahr, ich meine, der wird ja auch nicht jünger.
Luxusproblem.
Der ist ja älter wie ich.
Was, ist der erst 28? Ein Raunen geht durch diesen Raum.
Durch die Mengen, ja. Mit Blick auf die Uhr und bevor Ali uns hier oben irgendwie wie so ein kleiner Wüstenfuchs rumrennt und anfängt, uns von der Bühne zu scheuchen.
Nein, der Ali ist beschäftigt da unten, ist alles gut.
Ah ja, hervorragend. Weitermachen. Hervorragend. Trotzdem, die Tipps gegen Augsburg, Frau Alex, fangen Sie an.
Ich bin nach wie vor optimistisch. Es ist nur Augsburg in Anführungszeichen, Abstiegskandidat. Wir wollen nach Europa, das gibt ein klares 2-0.
Herr Marvin?
Es wird ein widerlich fürchterliches 1-0 für die Eintracht. 87. Minute. Ganz grausames Spiel.
Also ganz, ganz grausam.
Es ist ein Sonntagsspiel. Es wird überhaupt nicht schön, aber 1-0 für die Eintracht reicht für Europa.
Ja, ich gehe von einem 3-2 für uns aus. Ich glaube wirklich auch nicht, dass es...
Wir sollen die Tore schießen.
Oka, Elfmeter in der 90. oder sowas. Kann der bestimmt.
Was haben die dir vorhin in deinen Apfelwein gemacht?
Nichts, ich muss noch fahren. Nee, also ich glaube auch nicht, dass es ein besonders schönes Spiel wird. Das wird eher so eine Geschichte, wie jetzt gegen Fürth. Irgend so ein reingestolpertes Ding. Hauptsache, die Punkte bleiben da.
Bei uns.
Bei uns. Also, wir nehmen sie mit.
Ja, auf jeden Fall.
Augsburg.
Ja.
Ja. Weil, wie du schon sagtest, die nächsten Spiele
danach...
Ich
will aber wieder einen vollen Sack haben. Auswärts so.
Ja. Werden halt auch nicht
einfach. Was haben wir von heute gelernt? Kein Alkohol vom Podcast.
Nein, noch viel mehr Alkohol vom Podcast.
Sonst haben wir nicht, mehr Alkohol davor und währenddessen. So wird dann Schuh draus.
Die Folge, als ich so viele White Russians getrunken habe, war eine der besten.
Da gab es mehrere von, glaube ich, oder?
Hey.
Ja, das war es, glaube ich, was unsere Themenlage so hergibt. Seitlich liegen wir auch erstaunlicherweise voll im Rahmen. Die Massen toben. Ich würde sagen, wir machen den... Genau, macht mal ein bisschen Stimmung hier.
Wunderbar.
Ja, noch ein bisschen verhaltener. Aber gut, das wird
geht schon gut
das,
ab.
Ja. Ich würde sagen, wir machen den...
Der hat einem einen ausziehen gerufen, René.
Den Schal kann ich ausziehen. Ja.
Kannst du mir schenken?
Bitte?
Ah, wunderbar. Ja. Jetzt bin ich ja ohne Schal hier.
Für die Massen da vorne, wir haben noch einen ganzen Sack voller Aufkleber. Also wenn einer einen schönen Eintracht-Podcast-Aufkleber haben will, gibt es gleich
Auto.
Hier vorne. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Sack zu, räumen die Bühne. Wir wünschen viel Spaß beim zweiten Teil des Webmontag Frankfurt. Wir wünschen eine schöne Restwoche, freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende und ja, macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.